mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz alten Kollegen von mir, also einen, den ich schon sehr lange kenne, nämlich Ralf Morgenstern. Der hat dafür gesorgt eigentlich, dass ich, sage ich mal, Anfang der 2000er häufig im Fernsehen zu sehen war, weil ich war zu Gast bei ihm in der Sendung Blond am Freitag. Da haben wir wahnsinnig über Prominente gelästert. Hast du das geguckt, Clemens?
Wirklich, erinnere ich mich noch. aber es geht ja quasi nicht nur zurück, es geht ja auch sozusagen raus in die große Welt. Er hat ja so, man kann sagen, eine Connection zu Tina Turner, ne?
Ja, das ist natürlich das Allertollste. Er kennt jemand, der jemand kennt, und der ist ein Bruder von einem, der mit Tina Turner zusammen ist. Nein, das stimmt gar nicht. Er kennt den Mann von Tina Turner persönlich. Und das hat mich schon damals immer fasziniert, weil ich kenne den auch. Und ich habe immer von Weitem gesagt, dieser Mann weiß, wie Tina Turner nackt aussieht, wenn sie morgens aus dem Bad kommt. Das war mir unvorstellbar. Also das und vieles andere werden wir besprechen mit dem wunderbaren, unvergleichlichen Ralf Morgenstern. Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. So, wir lachen schon, und das liegt daran, dass dieser Mann, der heute bei mir hier im Studio zu Gast ist, und zwar live zu Gast ist, den kenne ich schon ganz, ganz, ganz lange. Und ich glaube, ich habe mit kaum jemandem so viele Sendungen gemacht wie mit ihm. Die Rede ist von Ralf Morgenstern.
Barbara Schöneberger.
Wie lange wir uns nicht gesehen haben, jetzt mal ehrlich.
Ja. Ich glaube, ich war das letzte Mal, als ich Gast war bei dir in der NDR3 Talkshow, sind wir nachts mit dem Auto nach Hause gefahren, nach Berlin.
Und woran erinnerst du dich? Woran erinnerst du dich an dieser Fahrt?
Worüber haben wir gesprochen? Ich erinnere mich daran, dass du dir dein Nackenkissenpolster aufgepustet hast und gesagt hast, tschüss, ich bin jetzt mal weg.
Oh Gott, in den Stunden höchster Verzweiflung versuche ich dann mit einem Nackenpolsterkissen zu arbeiten.
Ich muss den Zuschauern auch sagen, du hast mich damals als Nixe aus deinem Aquarium rausgefangen und hast gesagt, sollen wir nicht mal eine Sendung zusammen machen? Da habe ich gesagt, ja, ich werde sehr verbunden, ist so warm hier in dem Becken.
Oh, wie schön. Nein, also, aber zum Nackenpolster. Ich verstehe einfach nicht, dass es nicht ein Auto gibt, was so konzipiert ist, dass man irgendwie, dass einem nicht die ganze Zeit der Kopf nach vorne zur Seite und so fällt. Man muss das doch hinkriegen, dass man eine Nackensitzgeschichte so hinkriegt, dass sie so um einen rumgeht. Weißt du, wie so ein Ring, in dem der Kopf dann nur so immer so... So
das
weich.
Kriegen sie ja schon im Flugzeug nicht hin, und das ist noch nicht so alt wie das Auto. Ich weiß nicht warum, das stimmt. Also vielleicht, weil der Fahrer dann nicht, aber jetzt hat man doch alles schon auf dem Display und kann nach hinten gucken, man muss sich doch gar nicht mehr umdrehen. Ich weiß es nicht. Also du meinst natürlich für den Beifahrer oder hinten auf den Sitzen,
also
klar.
Also jetzt nicht für den Fahrer, der sollte keinen Ring vorm Kopf haben möglichst, aber ich möchte da hinten oder vorne oder wo auch immer sitzen, ohne dass ich die ganze Zeit denke, wenn mir jetzt der Kopf nach hinten oder zur Seite fällt, ist mein Genick gebrochen.
Ja. Ja, diese mit den Kopfstützen, vor allen Dingen bei mir, ich bin ja so ein Sitzzwerg, ne? Ich bin zwar 1,90 groß, habe aber keinen Oberkörper. Ich bin so Kopf.
Du kommst gar nicht ran mit dem Kopf an die.
Kopffüßler, meine Tochter hat mich früher so gezeigt. Ich habe gesagt, ja, das ist Papa.
Wirklich nur Kopf auf den Beinen drauf.
Ja, Kopf, Beine und Arme. Und solche Hände. So, aber das bin's. Und von daher sack ich im Auto auch immer so weg. Mhm. Ne? Und wenn ich hier nicht in so ein Hohlkreuz mache, sitze ich ja so. Und ich bin immer unser Oma am Tisch, weißt du, mit so einem hohen Esstisch.
Nein, ist nicht dein Erbe. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, du hast wirklich einen kurzen Oberkörper. Ja. Aber du hast es so weit geschafft mit diesem kurzen Oberkörper.
Ja, es waren dann eher die langen Beine.
Hast du deine Karriere hauptsächlich deinen langen Beinen zu verdanken? Ich wünschte, ich könnte das über mich auch sagen.
Ich habe beide Kessler-Zwillinge gedoubelt. Du weißt noch, wer die Kessler-Zwillinge sind.
Ich weiß es noch, tatsächlich. Du, die waren vor kurzem noch bei uns in der Sendung.
Siehste.
Und jetzt mal ganz ehrlich, die haben sich übrigens ähnlich wie du über die letzten 30 Jahre auch nicht mehr verändert.
Ja gut, die sind aber auch 2 Jahre jünger als ich.
Weißt du, was Marie-Louise Marjan letztens zu mir sagte?
Nee.
Die saß neben mir in der Maske und sie feierte dieses Jahr ihren 80. Geburtstag.
Ja.
Ich bin 47. Da sagte die zu mir, na Barbara, jetzt sind wir auch schon ganz schön lang dabei. Da sagte ich ja. Und dann sagte sie zu mir, aber Schlachtrösser wie uns kriegt man nicht tot. Und dann dachte ich mir, ja schon, aber ich habe ja vor kurzem erst Abi gemacht und ein Kind bekommen.
Schlachtrösser wie uns. Ja, ich bin ein bisschen näher dran an Marie-Louise.
Ja, aber du bist ziemlich genau in der Mitte, um ehrlich zu sein.
Oh, danke. Was trinkst du?
aber geht's dir nicht auch so, lustigerweise, ich will jetzt gar nicht über das Älterwerden, aber mir fällt es nur auf, ich habe das Gefühl, ich bin ja gerade erst noch Newcomer gewesen. Ja. Und jetzt sitze ich schon manchmal so in der Sendung und kriege dann so Rückblicke von mir selbst gezeigt. So, das war ihr Leben so ein bisschen. Und ich dachte, die 15 Jahre dazwischen, die gingen sauschnell rum jetzt irgendwie.
Ja, die werden einfach nur länger. Das kann ich dir sagen. Ist ja auch, ich habe ja auch das Gefühl. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich 66 werde, beziehungsweise jetzt 66 werde. Das hat man ja innen nicht zum Glück. Ja. Also manchmal lassen meine Körperteile nach, weißt du, da denke ich, ach, jetzt geht es los. Mhm. Ach du Scheiße, solange der Geist noch hält. Ich bin froh. Ich glaube, ich darf nie aufhören, Theater zu spielen. Ich muss immer Texte lernen.
Ja, das ist so gut. Bist du gut darin?
Na, nicht. Ich tue mich sehr schwer, aber weil ich den Text nicht ohne die Rolle behalte.
Okay.
Weil ich muss, also ich komme ja noch aus der Generation, ist ja ganz lange her, als ich das gelernt habe, dass man die Stücke auf der Bühne
stellt.
Erarbeitete.
Ja. Und dann weißt du immer, jeder Satz hat auch eine Bewegung. Irgendwie.
Das auch, das stimmt. Das ist richtig. Jedes Wort hat, manchmal gehe ich auf die Bühne und weiß den Text nicht und dann spreche ich einfach drauf los. Mhm. Dann denke ich, ach guck mal, da ist er. Nein, aber ich lerne eine Rolle und da muss der Text irgendwie mit funktionieren. Das gibt's heute kaum noch. Ne? Man geht wie bei Film oder bei Fernsehfilm, Entschuldigung, geht man mit fertig gelerntem Text auf die Bühne, dann wird gestellt und dann ist Premiere. Weißt du?
Und früher hast du noch die Möglichkeit gehabt, zum Regisseur zu sagen, ich fühle mich nicht so, ich möchte den Satz anders sagen. Oder
ja,
wie,
genau.
Wie war das?
Also, dass man versucht, man hat ja eine Idee von einer Rolle oder wird engagiert für die Rolle, wo der Regisseur die Idee hat und sagt, das muss der Ralf spielen. Mhm. So, und dann versuche ich, die ja in meinen Bauch zu kriegen.
Mhm. Der ist ja sehr klein, wie wir wissen.
Der ist klein.
Der ist ja sehr klein. Winziger Bauch.
Da muss ich auch viel. Ich esse keinen Zucker, keinen mehr. Also so. Aber verstehst du? Und dann kann ich das nachher alles aus dem Bauch spielen und weiß auch, dann kommt auch der Text. Mhm. Aber wenn ich das nur im Kopf habe, da habe ich dann die Löcher. Mhm, weißt du? Wenn mein Körper nicht mitmacht, wenn ich nicht weiß, wenn ich einen Bauarbeiter spiele so und muss auf der Bühne irgendwas mauern.
Jetzt mal ganz ehrlich, Ralf.
Wie oft
wurdest du als Bauarbeiter besetzt? Lass mich raten.
Ja, aber da hätte ich noch Vakanzen, genau. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich im Theater, auf der Bühne, kriege ich die schöneren Rollen als im Film oder im Fernsehen. Ich habe halt keine Lust, einen schwulen Regisseur, einen schwulen Nageldesigner, schwulen Innenarchitekten zu spielen, weißt du. Das sind so die Sachen, wofür ich angefragt werde. Jetzt nicht mehr, weil ich das immer abgelehnt habe. Das interessiert mich auch nicht als Rolle. Und dann, wenn ich einen Regisseur habe, der mit mir arbeitet, dann spiele ich aber den Maurer, habe ich auch schon gemacht, aber dann spiele ich den Maurer und alle sagen, ach, der Morgenstern ist ja
ein toller
Schauspieler. Wir kennen ja nur Kaffeeklatsch und Blond am Freitag oder Blond am Sonntag. Dass der das so spielt, das ist ja ein ganz anderer Mensch auf der Bühne.
Ja, aber
und das ist doch ein tolles Kompliment.
Ja, tatsächlich. Also sonst spielst du den halt privat, den Bauarbeiter.
Genau, mit lackierten Fingernägeln. Gibt's ja auch. Nein, also ich meine, das sind ja alles Rollen, die man angeboten kriegt. Da hast du so 2-3 Drehtage und dafür mache ich das nicht. Nee. Aber für eine Hauptrolle, für einen schwulen Tatortkommissar wäre ich sofort dabei.
Ja, das wäre gut.
Ja.
Also gibt es eigentlich einen schwulen Tatortkommissar?
Ja,
es gibt schwule Kollegen, oder?
Die Tatortkommissare spielen. Aber
nicht umgekehrt, ist es, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt, oder? Dass ein Heterosexueller einen schwulen Tatortkommissar spielt, ist nicht mehr erlaubt, glaube ich.
Da, natürlich ist es ja immer so, die kriegen aber immer die Preise, das ist ja immer das Schöne. Ja. Die kriegen sofort einen Oscar, ne? Wenn ein Kollege in Hollywood einen Schwulen spielt, boah, doll. Oscar, sofort nominiert. So. Und dann haben sie auch das Gefühl, sie tun was Gutes mit dem Oscar und verleihen den eigentlich der Community. Dabei ist der Kollege heterosexuell. Und
hat mit der Community eigentlich gar nichts zu tun.
Nee, und die Schwulen werden erst gar nicht für die Rollen gecastet.
Aber du bist tief in der Community, kann man sagen. Du bist immer engagiert natürlich.
Ja.
Was natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, was aber auch inzwischen so ist, dass man so denkt, oh Gott, dass man eigentlich immer noch engagiert sein muss, ist dann auch ein bisschen eigentlich...
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe neulich einen Post gemacht auf Instagram, I'm so tired to post that shit.
Ja.
Also also dafür immer noch zu demonstrieren für den International Coming Out Day.
Mhm.
Weißt du, das immer. Aber es muss sein. Mhm. Das ist es. Mhm. Aber ich bin sehr froh. Also ich meine, in Berlin gibt's ja wirklich jetzt, ist die Generation so nachgewachsen, die jetzt wirklich wieder auf die Straße gehen. Und es ist so wichtig, ne? Mhm. Es ist so wichtig. Und durch diesen ganzen Rechtsruck weltweit, ne? Die sind
jetzt,
einfach besser
mal,
organisiert.
Die Das stimmt, aber ja, das stimmt natürlich. Ja, aber die leider kriegst du jetzt auch nicht ins Boot, weißt du? Also ich glaube, man kann auch irgendwie, manche Leute muss man auch einfach abschreiben, als, sage ich mal, als die, die man, dass man die auf die gute Seite kriegt, sozusagen. Es gibt halt einfach sehr viele, die werden sich nicht bestimmten Themen zuwenden und werden dafür auch nicht offen werden.
Das ist halt aber auch so ein Bildungsproblem. Weil,
ja, aber das, ehrlich gesagt, das ist ja das, was ich sage. Das werden wir, glaube ich, einfach auf Dauer nicht in den Griff kriegen. Aber also, ich denke jetzt, wie ist es denn, wenn wir jetzt von einem jungen Schwulen sprechen in Deutschland, glaubst du, dass es noch Ecken in Deutschland gibt, wo jemand sagt, ich traue mich wirklich nicht, weil ich glaube, ich bin allein und ich traue mich nicht, mein Coming-out irgendwie jetzt bekannt zu geben? Oder meinst du nicht, dass wir da in Deutschland eigentlich schon überall jetzt so sind, dass man weiß, als junger schwuler Mann oder als lesbische Frau oder als irgendjemand, der das Gefühl hat, er muss jetzt endlich zu dem stehen, was er ist. Gibt es da immer noch dieses Problem, dass man sagt, oh Gott, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, ich bin allein, ja?
Ja. Weil wir leben ja in einem Ghetto. Wir sind die Minderheit. Mhm. Das muss man ja einfach mal sagen. Mhm. Und wir leben in so einem Ghetto. Und natürlich hat sich viel durch die sozialen Medien, hat sich ja sehr viel geändert. Überhaupt die ganze Welt, also globaler geworden, in alle Richtungen. Und es ist aber trotzdem schwer. Du steckst ja in dieser Situation drin. Da hilft dir ja erstmal keiner.
Nee.
Es kann natürlich sein, dass du eine lesbische Mutter oder einen schwulen Vater hast.
Aber mit den Eltern zu reden, das ist ja mal die erste Hürde, glaube ich. So.
Und da liegt ja ganz viel im Argen. Mhm. Viele lernen gar nicht mehr zu reden. Viele lernen sich gar nicht mehr mitzuteilen. Oder viele können auch sachlich über ganze Sachen, über Probleme, die sie haben, gar nicht reden. Mhm. Deswegen passiert ja so viel, wo man denkt, wo kommt denn das jetzt alles her? Mhm. Weil die Leute nicht miteinander reden, weil die das auch nicht gelernt haben. Mhm. Also auch auf den Schulen nicht mal Probleme anzupacken.
Aber da ist wiederum Social Media auch ein großes Thema, weil es eben nicht nur gut ist, sondern eben auch dazu führt, dass die Leute eben tatsächlich nicht mehr miteinander reden, sondern halt den ganzen Tag irgendwie sich diesen Dingen auch zuwenden. Ja,
das stimmt.
Dann kriegen sie zwar Unterstützung, verlernen aber wiederum das andere. Ist
schon so, dass man merkt, dass man nicht alleine ist.
Ja,
das ist ja das Wichtigste.
Absolut, ja.
Dass man denkt, man merkt ja immer, oder mir ging es ja auch so, mit mehreren Problemen ging es mir so, dass ich immer dachte, das hab nur ich.
Mhm.
So, weil da nicht drüber gesprochen wurde und das gibt's nicht und das wird negiert und das ist auch, und auch in der Schule will da keiner so. Mhm. Das ist ja zum Glück so ein bisschen, kriegt man da den Rücken gestärkt, dass man sagt, da oben in Blankenese sitzt auch noch jemand, der hat sowas
Guido Maria
wie ich.
Kretschmer.
Ja, als Neuzuzügler. Und dem geht's auch so. Es ist ja auch so, Guido Maria Kretschmer geht's ja auch nicht immer gut. Weißt du, wir verkaufen natürlich auch gute Laune, aber ich meine, unter uns Pastorentöchtern, wir sitzen ja auch manchmal im Auto mit einer Nackenschürze und schlafen und träumen von nicht so guten Sachen. Das geht uns ja allen so. Mhm. Ne? Und das muss man, da darf man nicht müde werden, das zu kommunizieren und zu sagen, pass mal auf, ist egal, was du machst. Und es ist ja so wichtig, dass man so einen Beruf macht, oder überhaupt so lebt, wie es einem gefällt. Mhm. Das ist ja einfach auch wichtig. Und solange man keinem damit wehtut oder verletzt, ist
ja
alles in Ordnung.
Das ist ja auch unabhängig von, sage ich jetzt mal, sexueller Neigung. Ist das ja insgesamt, muss man ja sein Kind darin bestärken.
Ja.
Und das ist, davor habe ich eigentlich am meisten Angst, dass man da so eine, dass man sich dann, dass selbst ich irgendwann denke, na, so eine juristische Ausbildung ist jetzt schon mal erstmal vernünftig.
Ich kenne das von meiner
Tochter. Irgendwie, so, ja, anstatt einfach zu sagen, trau dir alles zu und versuch es einfach. Aber wir haben auch als Eltern natürlich heute viel Angst, so wie unsere Eltern halt auch Angst hatten. Ja?
Ich habe manchmal bei meiner Tochter, habe ich mir auf den Mund gehauen und habe gesagt, das wolltest du deinem Kind. Ich hörte, meine Mutter sprach aus mir.
Ja.
Und ich dachte, hallo, kannst du mal zusammenreißen.
Ja.
Aber ich habe es wenigstens gemerkt. Und habe gemerkt, dass das nicht der einzige Weg ist, ein Kind zu erziehen. Mhm. Weißt du? Und das ist schon wichtig. Ich meine, meine Tochter, die hatte es auch nicht leicht. Die hatte Dirk Bach und Hella von Sinnen als Onkel und Tante. Verstehst du? Also ich meine. Ich habe ein super Verhältnis mit meiner Tochter. Und die hat vor 2 Jahren, also mit 35, mit 36, 35, 36, hat die ihr Abi nachgemacht. Meine Tochter hat Abitur, Frau Schöneberger.
Seine Tochter hat Abitur.
Ja, können wir das bitte
könnt ihr es bitte nochmal notieren, einfach zu Hause? Du hast ja mal Kindererziehung tatsächlich gelernt,
ja,
oder?
Ich
du
aber doch,
ja
musste ich ja abbrechen, weil meine Psychologielehrerin ja meinte herausgefunden zu haben, dass ich homosexuell sei.
Nein!
Ja! Und dann haben die meine Zäsuren gedrückt und mich geschmissen.
Da sieht man eben mal schon, da hat sich halt schon was geändert. Ja? Also,
toll.
Weil, also ich glaube, sowas. Oder meinst du, gibt es immer noch?
Schwer.
Ja, also, ja, okay. Aber also du warst wie alt? 20? Und sie hatte über dich herausgefunden
17.
zu haben.
Ja.
Okay.
Und dann haben die mich eben mitgeschleppt bis zum, du machst ja dann so ein Anerkennungsjahr für die staatliche Anerkennung. Und da haben sie mich dann rausgeschmissen. So, weil sowas wie Herr Morgenstern können wir nicht auf die Kinder loslassen. Habe ich alles später erst erfahren durch meinen Deutschlehrer, den ich mal getroffen hatte. Und der sagte dann, Herr Morgenstern, das war sehr schwer, Ihnen eine 2 in Deutsch zu geben.
Ja.
Und da hat er mir gesagt, ja.
Also okay, aber es hatte nichts mit deinen Deutschkenntnissen zu tun, oder wie?
Nee, meine Deutschkenntnisse waren super, die sollte er mir aber nicht geben, weil der Lehrkörper, so heißen die ja alle zusammen, gesagt hat, nee, den Morgenstern wollen wir nicht, den wollen wir rausschmeißen.
Bist du diesen Menschen nochmal begegnet irgendwann?
Nee. Oh.
Aber die haben
und
das ja mitgekriegt.
Und dann haben sie nichts gesagt. So. Ja, ich bin dann natürlich auch mit versöhnt. Also ich kann das auch nicht ewig mit mir rumschleppen.
Ist ja auch nochmal gut gegangen, aber das würde ja nicht in jedem Fall vielleicht so gut gehen. Na, weil nicht jeder hat ein solches Talent wie du und hat dann die Möglichkeit, sich woanders so auszubreiten und so eine Karriere zu machen. Ja. Und wieder andere bleiben dann gescheitert irgendwie zurück und verlieren den Glauben an die Menschen irgendwie.
Ja, und heiraten dann aus Verzweiflung eine Frau und haben 3 Kinder und outen sich dann mit 65 und sagen übrigens... ich habe mich da irgendwie vertan.
Ja.
Das ist doch auch so furchtbar, dass man sein Leben so in so eine komische Richtung dann lenkt und dann spät erst anfängt. Das ist schlimm. Das sollte man wirklich nicht machen. Man muss sich da schon frei machen von den ganzen Sachen.
Aber du hast
trotzdem eine Tochter.
Ja, ich wollte gerade sagen, nur ein paar Mal probiert und schon gekonnt, hat meine Oma immer gesagt. Also offensichtlich. Aber es ist doch schön, dass du sowohl mit der weiblichen als auch mit der männlichen Physiognomie offensichtlich vertraut bist.
Genau.
Das macht einen doch zu einem kompletten Menschen.
So, und ich finde die weibliche als auch die männliche Physiognomie reizvoll. So, aber mache ich ja nicht. Ja, du machst es.
Ich hoffe, mein Höschen passt heute zum BH. Jetzt wusste ich natürlich nicht, dass ich da bei dir dachte, ich, heute habe ich endlich mal Ruhe.
Bei mir heute auch nicht. Ich habe ja vorhin nur in den Schrank gegriffen und habe gesagt, ach, du bist bei Barbara, da musst du dich eh nicht ausziehen.
Wann kann man das schon mal sagen von einem Job, oder? Ja. Wo man weiß, man bleibt bis zum Ende bekleidet.
Aber da geht auch was. So ist
ich wollte gerade sagen.
Also bekleide dich mal.
Bekleidet ist fast besser inzwischen für mich, weißt du? Einfach nur so ein bisschen was öffnen, aber nicht mehr alles
ich
so
kann
auf
auch
die
nur
Theke
noch
legen.
Auf dem Rücken, damit ich halten, weißt du, wenn du.
Ja, wenn du oben bist, ist ganz schlimm. Ich sehe das ja dann, wenn ich mal ins iPad gucke und FaceTime mache und dann sehe, wie ich aussehe, wenn ich nach unten gucke, dann denke ich mir, Sex nur noch auf dem Rücken.
Nur auf dem Rücken.
Oder halt irgendwie ganz anders oder so.
Licht
gut.
aus.
Ja.
Ist aber, finde ich, selber doof.
Ich auch. Ja. Also mit Licht ganz aus, da komme ich überhaupt nicht irgendwie zu, da komme ich überhaupt nicht auf die, da kriege ich meine Fantasien irgendwie im Kopf nicht so hin,
schwierig,
weil da denke ich mir
auch
immer, schläft der schon jetzt?
Es bewegt sich nicht mehr. Muss immer mal reinknallen. Aber so, Licht aus finde ich auch doof. Aber ganze Klamotten an finde ich auch doof. Also Rücken.
Ja, Rücken. Also wir machen
gibt
Rücken.
Schlimmeres. Rückenschwimmen.
Du hast so tolle Sachen gemacht, die ich nur gelesen habe und dachte mir, ach, da möchte ich einmal nachfragen. Du hast Performances dann gemacht. Also du bist dann mit 17 oder 18 warst du raus aus der Erziehergeschichte, ne?
Da war ich raus und musste Popstar werden.
So, was bleibt einem denn
was
noch in Mülheim an der Ruhr?
Ja. Na, da war ich ja schon heimlich in Köln und so.
Ja, also heimlich bis auf die Philosophie oder was? Psychologielehrerin. Die wusste, wo du bist, wo du dich hauptsächlich und sehr gerne bewegst.
Ich glaube, die wusste gar nichts.
Nee.
Das damals, weißt du, das war so meine Schulfreundin, die war mit ihrem Freund beim Frauenarzt. Also damals in der Klasse auf der sozialpädagogischen. Die war mit ihrem Freund beim Frauenarzt, da ist sie verpetzt worden bei der Schulleiterin und die kriegte eine Abmahnung.
Weil sie da hingegangen sind und sich die Pille besorgt hat.
Unverheiratet zum
Aber
Frauenarzt.
Aber über welches Jahrhundert sprechen wir?
Ja, du, 1900 Hasenbaden, so lang ist es auch nicht her.
Nee.
Ja, das war echt scheiße, echt schlimm. auf der sozialpädagogischen, die waren.
Vor allem da dachte man doch schon, dass die Sozialpädagogen eigentlich noch locker links, offene Liebe und jetzt alle zusammen und so. Deswegen bist du ja auch dahin gegangen eigentlich.
Und Helge Schneider, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, der war gegenüber beim Gymnasium und hat immer ein Jahr war der mir voraus. Der ist ein Jahr früher von der Schule geflogen, hatte als erster lange Haare und so. Ja, naja, gut. So war's. Aber dann war ich ja schon, fraternisierte ich schon mit dem Musikbusiness.
Ja,
so.
Aber ich meine, fraternisieren klingt jetzt rückblickend irgendwie ganz easy, aber es ist ja dann doch gar nicht so einfach, da den Fuß in die Tür zu kriegen. Aber ich denke mir, du warst ausreichend Rampensau und gut vernetzt auch, um dir dann irgendwie die ersten Jobs so zu besorgen, oder?
Ja, das war, ja, ich hatte halt ganz oft Glück. Mhm. Und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und komischerweise kam dann noch das Talent dazu. Mhm. Und ja, und dann habe ich das gemacht und dann musste ich mich da wieder. Aber was auch so wichtig ist zwischendurch, dass man auch diese Rückschläge auch immer als Chance sieht und nicht sagt, oh, ich habe versagt.
Ja.
Oh, das geht nicht. Ach du Scheiße. Und sich nicht depressiv zurückzieht. Mhm. Ich musste dann auch nach dem, also ich meine, wir hatten einen Vertrag bei der EMI Elektrola in Köln.
Ja.
Also das war schon was. Mein Chef, der hat ja früher, der Erwin Bach.
Erwin Bach ist mit Tina Turner
natürlich
verheiratet. Den kennst du. Du kennst den Mann, der weiß, wie Tina Turner nackt aussieht.
Ja.
Ich werd verrückt.
Aber ich weiß auch nicht, wie er nackt aussieht. Also von
daher. Das ist ja gut. Aber ich will ja nur wissen, wie Tina Turner nackt aussieht.
Naja, damals.
Ja.
So, aber ja, sicher. Die haben dann und dann hat Tina Turner ja lange mit, die haben ja lange noch in Köln gewohnt, bevor die nach in die Schweiz sind.
Ja.
Und hatten das noch das Haus in Nizza, das haben sie, glaube ich, oder in Südfrankreich, das haben sie nicht mehr. Aber toll. Also ich hatte dann wieder Hut ab vor Tina Turner. Die Musik fand ich toll, aber ich war jetzt nicht irgendwie so Fan oder so. Aber dann muss ich ehrlich sagen, boah, wenn Tina Turner mit 55 noch eine Weltkarriere starten kann, wenn die das schafft und die weiß, was das für Arbeit ist und alles, dann kann ich da nur noch auf die Knie fallen.
Ja.
Weil das ist, was die Frau gemacht hat, ist einfach ab. Ich meine, jetzt wirklich abgesehen von der Musik und so. Oder auch da hatte sie sehr viel Glück und aber auch viel Talent. Ja. Und aber das ist wirklich, weil das ist ja so eine Knochenarbeit und dass die das bis ins hohe Alter
so durchgezogen hat. Und die hat sich ja auch überhaupt, ich meine, die ist, ich gucke mir das manchmal an, gibt so einen Auftritt mit ihr und Beyoncé, wo sie irgendwas.
Ja, genau.
Oh Gott, ist die toll. Aber was würdest du denn sagen, ist deine Eigenschaft, die dich so weit gebracht hat? Also jetzt natürlich mal abgesehen von Glück und Talent. Aber
dass
vor allem
ich
Talent.
Diese Rückschläge, genau, das wollte ich vorhin sagen, dass ich diese Rückschläge immer als Herausforderung gesehen habe und nicht als Versagen, sondern dann sich auch wieder neu zu erfinden. Und ich dann nach dem ganzen Fernsehen, was soll ich da im Fernsehen machen? Dicken beim Abnehmen zu moderieren, in den zweifelhaften Ruf kommen, ein Star zu sein und irgendwo raus zu wollen, weißt du? Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das als Gast oder so, ich kann das immer nebenbei machen, aber ich gehe wieder zurück zum Theater. Mhm. Und habe dann vor 10 Jahren eben auch mit Anfang 50 wieder angefangen, Theater zu spielen. Und ich bin ein erfolgreicher Theaterschauspieler. Also das hat alles wieder super geklappt und da muss man sich einfach zwischendurch, da muss man auch mal wieder mit beiden Beinen auf die Erde.
So eine geistige Unabhängigkeit irgendwie. Wirklich, ich hoffe auch, während es noch gut läuft, muss man da manchmal schon so drauf schielen, finde ich. Oder was heißt gut läuft, aber in dem einen Job irgendwie so solide läuft, dass man dann irgendwie weiß, aber es kann auch jederzeit irgendwie was anderes passieren. Natürlich. Und dann muss ich flexibel genug sein, um darauf umzustellen irgendwie.
Ja. Das ist alles nicht so einfach. Und man muss, ich habe ja auch keine Familie mehr, weißt du. Ich bin für mich alleine, ich muss für mich sorgen. Ich habe während Corona, wenn ich nicht arbeiten will, kriege ich keine Kohle. Mhm. Und dann lebe ich halt eine Woche von Knäckebrot. Das geht aber. So. Und es ist alles in Ordnung. Es gab ja auch keinen roten Teppich und nix, weißt du, wo du dich mal so rüber retten kannst und dann wieder mal weg. Und alle denken, oh, du bist noch da, oh, der verdient viel Geld.
Ja, das finde ich, glaube ich, ist am schwierigsten. In Zeiten, wo es mal vielleicht nicht so befriedigend läuft oder so, dass man immer noch eigentlich gesehen wird als der Große, so und der so und so. Und dann, ich glaube, dass daran kann man auch kaputt gehen, dass man immer mit so einer, dass die Leute mit so einer Erwartung an einen rangehen, dass man irgendwie mit dem Porsche rumfährt und jeden Tag irgendwie essen geht und so. So, pass auf, wir spielen
ein Spiel.
Aber
du hast Post gekriegt.
Ich habe Post gekriegt, aber aus der Redaktion von Leuten, die ich kenne.
Ach, okay.
Ich weiß aber auch nicht, worum es geht. Lieber Ralf, liebe Babsi, unser heutiger Gast hat über 20 Jahre Berufserfahrung mit Promi, Gossip und kennt reißerische Schlagzeilen besser als die Bild. Wir als Redaktion leben natürlich von Klickzahlen und brauchen deshalb dringend Nachhilfe im Bereich Überschriften finden. Deshalb spielt ihr heute Ralfs Revolverblatt. Jeder von euch hat einen Lostopf vor sich stehen, in dem befinden sich Prominentennamen und im anderen sind Alltagswörter. Ihr zieht einmal pro Runde zwei Lose und müsst dann aus dem Gezogenen eine Schlagzeile basteln und die eine Schlagzeile, auf die jedes Klatschmagazin neidisch wäre. Wer die bessere Schlagzeile hat, bekommt den Punkt. Also, du hast einen Topf und ich habe einen Topf.
Ach, komm mal her. Ja, jetzt, ich dachte, das ist ein Übertopf, da kommen, da habt ihr die Blumen rausgenommen. Da kann ich gar nicht mischen.
So, du nimmst eins.
Ich nehme eins.
Und ich nehme auch eins. So. Ich habe, das ist schwierig, Wladimir Putin.
Ich habe Lederhose.
Oh.
Ist das eine prominente Lederhose?
Nein,
ich weiß
wir müssen jetzt aus dem Wort Lederhose und Wladimir Putin eine Schlagzeile basteln, die sich gewaschen hat. Okay, wofür steht da denn der Wladimir?
Würde sagen, Wladimir Putin und Gerhard Schröder nackt in Lederhose auf Pferd.
Oh, schön, Putin
auf Pferd oder auf einer Pipeline.
Auf Pipeline, genau. So. Putin reitet nachmittags nackt, mit Lederhose begleitet auf Pipeline.
Genau.
Das ist eine super Story.
Ja.
Das ist eine super Story. Gibt es Bilder?
Jetzt im Kopf, ja.
Im Kopf.
Und die sind...
Kim Kardashian.
Ach du Scheiße.
Was?
Fahrradpumpe.
Oh Gott.
Ich glaube, das ist doch schon die Schlagzeile. Kim Kardashian, Fahrradpumpe.
Fahrradpumpe Kim Kardashian, ganz in schwarz.
Kim Kardashian erfindet Silikonpolster, die mit Fahrradpumpe aufzupumpen sind. Und macht Millionen.
Oh Gott, ey. Ich meine, ich folge der bei Instagram und ich gucke natürlich, was die so macht. Und irgendwie, kennst du das? Es gibt oft so Leben, wo ich mir denke, da würde ich gerne mit dabei sein, weil das stelle ich mir gemütlich vor. Weißt du, manchmal rede ich mit Leuten und denke ich mir, die haben ein schönes Leben. Bei Kim Kardashian, die Vorstellung, Teil dieser Familie zu sein, ist für mich absolute Höchststrafe.
Ich finde... ja, das haben die ja schon, die Höchststrafe haben die, weil die haben eine transsexuelle Mutter. Das finde ich ganz toll, dass die jetzt Frau Jenner als Mutter haben.
Ja, klar. Ja. Caitlyn Jenner.
Es gibt eine Doku über Bruce Jenner, die habe ich gesehen. Die ist
muss
wirklich,
ganz toll sein,
die ist
oder?
Toll.
Ja,
die
klar.
Sie
ist ja auch ein interessanter Typ so,
ja,
ne?
Ja, total.
Ja.
Das ist wirklich
und der hat übrigens genau das, was wir vorhin besprochen haben, erst mit 65 gesagt, jetzt stehe ich dazu und zieh's einfach durch.
Ja, der hatte halt die ganzen Kardashians am
der
Hals.
Der musste die erstmal verdienen, als Zehnkämpfer musste der erstmal Geld verdienen, um die durchzukriegen.
Ich glaube, der
um
hat so von denen gelernt.
Ja.
Man hat gesagt, so aussehen wie meine Töchter will ich auch.
Und der hat einfach die besten Make-up-Tipps. Ja. Make-up-Tipps, plastische Chirurgie und die richtige Spanx-Unterwäsche. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ich versuche übrigens seit Jahren an die Unterwäsche von Kim Kardashian ranzukommen. Also nicht an ihre getragene, sondern an das, was sie da macht, weil das soll ganz, ganz, ganz toll sein.
Und warum? Aber die kann man sich doch bestellen.
Ja, irgendwie ist das immer ausverkauft, höre ich. Mhm. Keine Ahnung. Ich kenne nicht so viele Leute, die in Amerika wohnen.
Meinst du, vielleicht ist das alles fake, fake, fake. Aber das kann man doch online bestellen.
Aber ich falle sogar darauf rein, wenn ich Kim Kardashian sehe, dass ich denke, die sieht wirklich so aus wie auf den Fotos. Das meine ich im Ernst. Selbst ich, obwohl ich so geübt bin in diesem Geschenk, denke mir... Die sieht, warum hat die so eine Haut? Warum hat die solche Augen? Und letztens habe ich mal gesehen, es gibt Filter, die machen aus einem total normalen Gesicht, sage ich jetzt mal, wie wir es haben, ein Kim Kardashian-Gesicht.
Wir haben, das gibt's doch. Instagram hat doch so einen Filter.
Ja, aber
da haben wir schon geschrien. Das kannst du ja mit Video machen. Das macht bis zwei Personen, macht das, pumpt dir das alles so auf. So hier die
Banken. Aber nein, ich glaube, sie hat schon so einen schönen. Da hat sie ein bisschen investiert in den Filter.
Ich glaube, der gehört ihr.
Aber meinst du, ist der Kimmy-Filter oder wie?
Ja, ich glaube, den hat sie selber entwickelt. Die sind ja irgendwie erfinderisch, wobei ich ja immer denke, die haben einfach tolle Leute, die für die arbeiten. Weil das sind ja alles Millionärinnen, die mit ihrem Homeshopping...
Milliardärinnen.
Ja, Milliardärin. Na, die Kleine, wie heißt die?
Kylie.
Ist das Kylie Kardashian?
Kylie Jenner.
Ja. Kylie Jenner?
Die ist, glaube ich, die ist auch ganz reich. Ja, Kylie Jenner, dann... Und dann
ist jetzt
Kendall.
Aber von, genau. Ja,
aber jetzt
das
mal Kendall,
stimmt.
Jetzt mal ganz ehrlich, also Kendall... So möchte ich auch aussehen. Du
ich
nicht?
Auch.
Boah, die, doch, die kann auch noch, die steht manchmal mit so schwarzen Pferden da, mit so Hengsten und dann reitet die auch und so. Und ich finde, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ey, häng mir mal bitte so einen Kronleuchter über, so einen russischen, was die da anhatte, irgendwie auf dem letzten Met-Ball.
Ja,
da springt bei mir schon, bei mir ist ja schon so, wenn ich so ein enges Kopfband anhabe aus so Steinchen und ich mich einmal ein bisschen anstrenge und den Arm hochstrecke, dann springt mir das schon so ab.
Nee, da musst du die anrufen, das können die alle. Ich weiß es nicht, aber naja, jetzt ist sie ja von Rihanna vom Thron gestoßen worden. Rihanna ist jetzt die reichste afroamerikanische Frau.
Ah, wirklich?
Ja.
Weil die mit ihrer Riri, ja. Gal, Bad Gal, Riri so. Kollektion so.
Genau.
Wer
so
kauft
viel.
Das eigentlich? Ich kenne niemanden.
Die Kardashians. Die sagen, nee, meinen eigenen Schrott kaufe ich nicht, den kannst du nicht anziehen, ich kaufe das von Riri. Ich weiß es nicht.
Wobei ich ehrlich sagen muss, das, was die jetzt da immer trägt, die Kim Kardashian, das ist ja diese Ganzkörpergeschichte, die auch übers Gesicht
ja,
geht. Und dann, weißt
ich
du,
super.
Das ist im Prinzip die Zukunft auch für uns beide, Ralf.
Das war, ja genau. Das
und
war,
du mit
aber
deinen
das
Beinen?
Hat ja Grace Jones schon gemacht,
ja,
ne?
Ich
in
weiß.
Den 80er Jahren.
Ja.
Den berühmten Miyake-Sack. Mhm. Da ist sie doch im deutschen Fernsehen irgendwo mit aufgetreten und irgendjemand hat es nicht verstanden.
Mit Sicherheit.
War es bei, ich glaube, es war damals noch bei Wetten, dass.
Aber noch mit Frank Elsner.
Mit Frank Elsner. Und Frank hat gesagt, die soll den Sack vom Gesicht nehmen, sonst kommt die hier nicht auf die Bühne.
Ja.
Das finde ich ganz, finde ich großartig, Frank Elsner. Finde ich ganz toll. Nee, die soll mal den Sack auf dem Gesicht
Gott,
nehmen, sonst
oh Gott,
kommt
oh
die
Gott.
Hier nicht hin. Kann die hier nicht auftreten.
Grace Jones.
Ja, ganz toll.
Die ist toll.
Und
ich höre immer noch die Musik.
Als ich.
Ja, und das
die
muss man erst mal sagen.
71
können.
Oder so. 72.
Aber ich glaube, die hat sich auch nicht verändert. Die sieht immer noch so aus.
Nee, das stimmt. So,
ich habe gezogen. Die Queen.
Du hast die Queen und ich habe Wurstwasser. Was ist denn Wurstwasser? Das, wo die Würste so drin schwimmen, was man abschüttet?
Ich weiß was. Die Queen, mhm. Queen übergießt Meghan mit Original Windsor Wurstwasser.
Oh, Windsor Wurstwasser finde ich toll. Ist es denn Queen Elizabeth II?
Natürlich,
oder
es gibt nur eine.
Es gibt nur eine Queen?
Ja, du kennst vielleicht mehrere in der Szene, aber ich glaube, wir reden schon über die Queen.
Steht
die Queen.
Die Queen. Ja, gut.
Ja.
Das hat die auch geschafft. Das ist auch schrill. Queen Elizabeth II, die Queen. Ihre Mutter war auch Königin Elisabeth. Also ich meine,
naja,
muss man mal fragen.
Nee, aber es ist nur die. Komm, einen mach mal.
Aber das Wurstwasser über, ja.
Helene Fischer.
Guckst du gerade?
Ich habe Helene Fischer.
Warte, da muss ich gucken. Ich mische aber erst, sonst werde ich parteiisch. Ich habe.
Wie du lachst.
Das kann man nicht lesen. Nackt steht hier drauf.
Helene Fischer, nackt.
Nein, das gibt's gar nicht.
Nee.
Helene Fischer, nackt.
Die ist jetzt schwanger, da darf das ist, wenn
nicht
so eine Schwangerschaft darf man nicht so, weißt du, da darf
nackt.
Man keine schlechten Witze
ach so,
machen.
So, naja, gut, doch.
Aber
Helene Fischer nackt im 9. Monat.
Ja, oder Helene Fischer bald wieder nackt auf der Bühne?
Stimmt.
Genau.
Naja, das wird sie
im
nicht
Sommer
machen.
Wieder nackt auf der Bühne? Fragezeichen.
Ich meine, ich finde Helene Fischer, ich finde die Karriere großartig.
Och,
und sie selber
auch
ist auch, ist die ist ja so süß.
Die ist einfach toll, jetzt mal ganz
so,
ehrlich. Was mir mein Job beigebracht hat, und damit sind wir dann auch mal bei unserer gemeinsamen Arbeit, nämlich bei Blond am Freitag. Aber was mir mein Job eigentlich beigebracht hat, ist eine große Menschenliebe und eigentlich ein großes Menschenverständnis so zu entwickeln. Weil alle Menschen, auch die, wo man manchmal so sagt, boah, was macht der denn da oder so. Aber wenn man die dann kennenlernt irgendwie, dann muss man doch sagen, es ist ein Mensch, es ist ein netter Mensch. Ich habe irgendwie so mein Gefühl für diese Leute entdeckt.
Nicht immer.
Und für Helene fällt es einem jetzt ja nicht so aber wahnsinnig schwer.
Nein,
ist ja eine tolle
stimmt.
Frau.
Nein, weil die, erstmal, wie gesagt, ich finde die Karriere großartig, was sie da gemacht hat oder was sie da macht.
International.
Und sie ist einfach, ja, die ist einfach so süß, wenn man die kennt.
Mhm.
Das ist halt so eine kleine, süße Tier, die möchte man immer knuddeln,
ja.
Die in den Arm nehmen und wegtragen.
Mhm. Und trotzdem, die hat so ein internationales Format. Das hat in Deutschland irgendwie keiner geschafft, das hinzukriegen, was sie da irgendwie macht. Und mit dieser, ich finde schon, also mit der Power auch und mit diesem Probenwillen, weißt du? Also ich weiß ja, wie ich drauf bin. Ah ja, ich komme kurz vorher, geht schon. Ach, ich muss das nicht durchsingen. Wenn die Musik kommt, dann weiß ich sofort wieder, wie es geht und so, ja,
ja, das stimmt, aber du machst ja nicht, oder machst du bei deinen, hast du große Auftritte mit 20 Tänzern? Nee.
Leider nicht.
So.
Und da triffst du den wunden Punkt.
Das muss man proben, sonst
ja,
geht das
recht.
Nicht.
Ja.
Die ganzen großen, ich habe ja beim Musical halt ganz tolle Sachen gemacht mit 20 Kollegen, Tänzern und so, weil es ist einfach geil, ne? Das ist so geil, das ist einfach schön und da probt man gerne. Da will man nicht der Arsch sein. Da will man nicht der Loser sein, der den Fuß verwechselt. Und da muss man schon. Und auch da probe ich wieder so. Ich muss das immer in den Bauch. Und die Tänzer sagen immer, zähl doch, zähl. Ich sage, ich kann nicht zählen. Ich muss das in den Bauch kriegen. Ich muss ja oben noch was anderes machen als meine Beine und meine Arme tun. Zwischendrin, ich bin da ja wie so ein Zauberer. Oder wir sind da wie Zauberer. Wir verkaufen ja nach außen was anderes, was unsere Hände und Füße machen. Und,
also das, ich finde überhaupt auch, also tanzen und gleichzeitig singen ist irrsinnig schwer. Ja, ich habe es zuletzt gemacht beim Deutschen Fernsehpreis, als ich mit Rurik Gisler schon das Opening tanzen durfte und ich war auch so ein bisschen, ach ja, Rurik und so, und lange Haare sind überschätzt und ich bin jetzt eigentlich nicht so der Typ für sowas und so. Und dann ging es los und es kamen all diese verschwitzten Tänzer und ich war so ein bisschen so, ja, dann machen wir es jetzt mal durch. So, da bin ich das erste Mal an Ruriks Brust drauf und runter gerutscht und bereits nach 2 Minuten war ich komplett on fire, ja? Und dann immer, können wir nochmal und so. Und dann hat er immer, es war auch sehr lustig, weil er musste mich so hochheben und dann so eine Drehung mit mir machen. Und dann hat er so, um so einen Witz zu machen, haben dann alle immer, die mich hochgehoben haben, so ein, also vielleicht nicht nur um Witz zu machen, aber auch um Witz zu machen, so immer so hochgehoben. Und dann hat Thomas Hermanns immer gesagt, she's not the heaviest girl in Showbusiness und so. Und dann, okay, gut. Und dann haben sie versucht, mich hochzuheben, ohne Geräusch. War ganz schön schwer, aber es war toll. Und da habe ich eben erstmal so ein Ensemble-Proben, so, und wir tanzen zusammen und wir erleben so, wir machen eine Choreografie zusammen. Das ist schon toll.
Das ist geil. Das ist echt geil. Also dafür lohnt sich dann auch 6 Wochen, 8 Stunden am Tag Tanztraining oder viel Tanztraining. Das ist schon geil, wenn du dich da, wenn du dieses Gefühl hast da auf der Bühne. Das ist, und nach außen sieht es ja immer so aus, okay, das machen die zweimal am Nachmittag und dann, das sind ja Tänzer und das ist ja ein Schauspieler.
Ja, beim Fernsehpreis, da war der, das war sehr lustig, da hat der Regisseur natürlich so ein super Opening geprobt, dann mit den Kameras, weißt du, ich tanzte da schon mit Rurik Rof runter, hier rechts, links und so, und natürlich hat der Regisseur erstmal die gesamte Szenerie gezeigt, da ist noch ein Paar und da oben ist eine Brücke und da ist auch der schöne Himmel und da sind die Zuschauer und dann sagte die Claudia, nee, meine Managerin, nee, die Bar Kamera, die tanzt da vorne. Also. Du hältst jetzt die Kamera da drauf.
So
die
ist
hat
richtig.
Jetzt so lange geprobt, das müssen wir auch zeigen.
Ja, das ist ja auch richtig. Das ist auch Frust, verstehst du? Wenn du dir da wirklich den Arsch
du meinst, die Zuschauer kannst du später zeigen. Ja.
Und du bist dann wirklich da und denkst, und guckst dir das an und sagst,
wo bin ich denn?
Hallo.
Ich bin da hinten irgendwo.
Da gerade eine Pirouette gemacht, da zeigt ihr ein Bundespräsident und seine Frau.
Ja.
Die dann da sitzen.
Ja, genau. Und denen die Augen schon zufallen. Nee, also das ist dann eine schwierige Sache. Lass uns einmal bitte kurz über unseren Job Blond am Freitag reden. Das war eine schöne Zeit, die so, wie wir sie damals, sag ich mal, thematisch bearbeitet haben, nicht mehr wiederkommt.
Nee.
Wir könnten heute nicht mehr, es war ja, man traf sich mit dir so einmal die Woche und dann redeten wir zu doch vorgerückter Stunde, aber doch noch in der Primetime über das, was in der letzten Woche bei den Prominenten so passiert ist. Und da sind wir schon ziemlich ans Eingemachte gegangen.
Ja, teilweise schon. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben das auch sehr charmant verkauft. Die eine oder andere eben nicht oder... Ist ja auch manches, ist ja auch nicht so charmant und es kommt ja auch drauf an. Wir sind ja immer, wir haben ja die Themen so genommen, wie sie in Bunte Gala, Bild und wie sie alle heißen, stehen und sind ja erstmal davon ausgegangen, dass das die Wahrheit ist, die da drin steht.
Steht, ja, so. Und wir sind auch ehrlich gesagt vor allem mit denen nicht ins Gericht gegangen, aber haben halt natürlich immer ein bisschen über die gesprochen, die sich ja auch selbst so zur Verfügung gestellt haben. Also wir haben ja jetzt nicht Dinge ans Licht gezerrt, die absolut im Dunkeln bleiben wollten, sondern wir haben natürlich Menschen genommen, die sich darin wohlgefühlt haben, auch alles zu erzählen.
Und wir sind ja auch mit Kollegen befreundet, also so ist es nicht.
Natürlich.
Also so. Und das ist doch, also ich fand das wirklich sehr schön. Ich meine, gut, was ich natürlich schön finde, ist, dass es das vorher nicht gab und danach auch nicht mehr. Mhm. Also es ist ja so, es sind, also Blond am Freitag, Blond am Sonntag haben wir 7 Jahre gemacht, wöchentlich. Mhm. Und das war auch noch damals eine ganz andere Arbeit. Ne? Ich meine, du hast es natürlich mit NDR 3 Talkshow, das gibt's schon 500 Jahre gefühlt und ist immer noch eine tolle Talkshow. Mhm. Und aber wir haben damals natürlich solche Sachen gemacht, immer für die längere Zeit, ne, für eine längere Laufzeit. Das wird ja heute auch gar nicht mehr so produziert. Mhm. Das passiert mal mit einigen
aus
Formaten.
Aus Versehen, aber in der Regel sind es Sachen, die laufen dann 10 Mal, ne, und dann war's das.
Und dann war's das.
Ja,
ne?
Ja, stimmt.
Und aber also die, ich weiß ja sogar, das haben ja alle Kollegen geguckt.
Ja.
Alle, weil das ist auch so eine Zeit, alle kamen vom Theater nach Hause oder auch die anderen Film-, Fernsehschaffenden waren dann freitags nachts zu Hause und was haben die geguckt? Ah, lass mal reingucken. Ich weiß, das haben alle geguckt. Ja. Haben gesagt, boah, das war so lustig, wir haben so viel gelacht.
Wir haben wirklich viel gelacht.
Wir haben auch viel gelacht.
Und, es war, ich muss nur eine Sache wirklich erzählen, weil ich dich jetzt gerade hier habe. Ich habe einmal im Dschungelcamp war Simone Ballack.
Die und, Geschichte wollte ich auch gerade erzählen. Erzähl.
Und Simone Ballack hat dann im Dschungelcamp, also da soll sich, glaube ich, jeder immer so ein ganz schlimmes Trauma seines Lebens irgendwie aussuchen. Und Simone Ballack, der fiel dann also ein, dass ich mal in einer Sendung eben gesagt hätte, also Barbara Schöneberger hätte über sie gesagt, dass sie, keine Ahnung, irgendwo, dass der ihr Mann Michael Ballack sie nicht mehr mitnimmt oder irgendwo hin und dann hätte ich ihr so gesagt, ja, das kann ich verstehen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das das Trauma, das hat sie als Trauma
aber
ihres Lebens angegeben.
Aber nicht nur über dich, sondern grundsätzlich. Also sie hat es auch erzählt mit Ralf Morgenstern, also dass über sie.
Okay.
Aber
ja, die hat es nicht, die hat es uns übel genommen. Das, die eine. Sonst habe ich nie Resonanz gekriegt, oder? Wurdest du mal von irgendjemandem angesprochen?
Dieter Thomas Heck hatte mal anrufen lassen, da hatten wir seine Frau. Aber das war der Beginn einer langjährigen Freundschaft. Das war aber, glaube ich, Kaffeeklatsch. Da haben wir darüber gesprochen und Dieter Thomas war ja auch ZDF-Kollege und hat dann anrufen lassen in der Redaktion, ob das denn auch in Ordnung wäre, dass wir über seine Ex-Frau da auf Mallorca so sprechen und ob das alles in Ordnung ist. Mhm. So, das war, und dann haben wir uns, wir hatten teilweise den gleichen Redakteur beim ZDF, den Raul Dasgupta, und der hat auch für Dieter Thomas gearbeitet und hat dann mit denen gesprochen und hat gesagt, nee, ist alles in Ordnung. Dann haben wir uns wirklich mal getroffen und ich habe immer schön Korn mitgebracht und so.
Mit so. Korn ließ sich in dieser Zeit alles noch gut regeln.
Natürlich, beim ZDF, ich glaube, das ist heute noch so. Und so, nein, es gab so ein, dann gab eine Nummer mit Uschi Glas.
Oh ja, da erinnere ich mich auch noch. Mit der Creme? War das die Creme
damals?
Ja, die
Bürste.
Die Bürste.
Das war die Uschi Glasbürste. Und das war zur gleichen Zeit, da ist sie mit ihrer Creme so abgeschmiert beim Homeshopping. Und dann hatten wir aber extra mit der Bürste das gemacht und haben die ausprobiert und so. Und dann war Uschi Glas eingeladen bei Alfred Biolek. Alfred Biolek war ja unser Produzent. Und die Pro hat das ja produziert damals. Und dann rief mich die Redakteurin an, hör mal, wir wollen Uschi Glas einladen zu...
Und die kommt nicht.
Die kommt nicht.
Wegen euch.
Genau, wegen euch. Kannst du die bitte anrufen und dich bei ihr entschuldigen? Da habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht für meine Gäste entschuldigen. Das geht doch nicht. Wir haben Redefreiheit. Wir haben freie Meinungsäußerung. Und im Fernsehen möchte ich auch bitte, dass das so aussieht, dass das so ist. Ja. Ich kann mich nicht hintenrum entschuldigen. Da sagt sie, nein, ist in Ordnung. Dann mache ich das eben. Und dann war ich eingeladen in Hamburg irgendwie was mit Kerner und war in der Garderobe und ich hatte ja meine schwarze Mopshündin Twiggy.
Genau.
Und dann war Uschi, das wusste ich in der Folgesendung oder davor, und dann habe ich nur gesagt, ach, ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was mache ich, wenn ich der auf dem Gang begegne, wie verhalten wir uns? So. Dann fliegt meine Garderobentür auf, Uschi Glas, ich war gerade in meinem Koffer, Uschi Glas, dann war der Jörg Vorländer aus meiner Agentur und ich denke, oh, das ist Uschi Glas. Ja, grüß dich, die wollte nur mal schauen, ist der Morgenstern? Ah, da ist er ja. Und dann kam die und sagte, ah, wissen Sie, da haben da den schwarzen Mops und meine Tochter, die hätte so gerne einen schwarzen Mops.
Nein,
und,
siehst
und
du.
Und wie sind denn die schwarzen Möpse? Und dann, dann lagen wir bei meinem Hund Und da war die ganz zauberhaft.
Ja, natürlich.
Das war so. Und das ist so eine Geschichte, die du sagst. Natürlich möchte die offiziell dann in der Redaktion und so das mal eben kurz klären, wie, das verstehe ich auch. Und wir haben uns da großartig verstanden.
Ist ja auch eine super Frau.
So.
Ja, genau. Also das ist dann auch, und da finde ich, da entscheidet sich es auch immer wieder so, dass man auch Humor hat. Ich finde, wenn man selber im Fernsehen ist und dass man, und auch natürlich, also immer wieder auch ein Ziel abgibt für Schüsse, sage ich jetzt mal, ja, also inhaltlicher Art, dann muss man auch damit umgehen können und dann das muss man eben auch umgekehrt, darf man dann auch. Ich finde, wir stellen uns alle mit unserem Gesicht zur Verfügung und dann finde ich, ist es auch total legitim, dass man über jemanden auch mal was sagt.
Ja, und man kann ja auch nur Größe zeigen, wenn man damit offiziell oder gut umgeht, dann kann ich Größe zeigen. Wenn ich das mache und sage, ach, es tut mir sehr leid und wir wollten das nicht und so, das geht ja so nicht. So funktioniert unser Beruf ja auch nicht. Und das weiß eine Wüste, eine Uschi Glas und Simone Ballack ist halt nicht aus dem Showgeschäft.
Ja.
Weißt du, das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Uschi Glas kommt rein, zeigt Größe und sagt, ich möchte mir ihren Mops angucken, weil ich möchte mir zwei schwarze Möpse kaufen. Und wir haben herzhaft gelacht. So, also und das hat sie auch gemacht. Also ich habe die dann.
Siehst du, du hast sie auf den rechten Weg geführt,
ich
sozusagen.
Uschi Glas auf den rechten Weg
geführt. Ja. Wann kann man das schon mal über sich sagen?
Ja.
Du, es ist ja toll, das macht so viel Spaß, mal mit dir wieder über die Zeiten zu reden.
Ja,
die
das
schon,
stimmt.
Das ist ja schon eine Weile her, aber ich habe das in bester Erinnerung. Ich habe gesehen, dass du Morgenstern liest, Morgenstern machst.
Ja.
Hier stimmt doch einfach alles. Da musste man sich ausnahmsweise mal keinen lustigen Titel einfallen lassen, sondern der ergab sich von alleine.
Ja, wobei, also das ist eine Lesung, die ich mache und da habe ich ganz lange dran gearbeitet. Und jetzt am 20. Januar bin ich damit wieder im Renaissance-Theater in Berlin und freue mich sehr. Die haben nämlich oben dieses wunderbare Foyer. Das ist, das passt da so rein. Und Morgenstern passt auch genau in die Zeit, als das Renaissance-Theater eröffnet wurde. Und der hat ja in Berlin gelebt, auch am Stutti und so. Und hat eine sehr erfolgreiche Zeit in Berlin gehabt, hat mit Max Reinhardt zusammen eine Theaterzeitung gemacht und war Theaterkritiker. Ist dann nach Norwegen, hat Strindberg übersetzt. Also Peer Gynt zum Beispiel, die deutschen Texte sind von Christian
Morgenstern. Ist nicht dein Ernst.
Ja.
Und wenn du dann so einen Abend machst, wie muss man sich das vorstellen? Sind das launige Texte? Sind das auch mal nachdenkliche Texte?
Ja, alles in allem. Ich fange erstmal, er hat ja so viel gemacht. Das war auch so, ich dachte, ja, dann mache ich natürlich, die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen, was so die Leute kennen. Und dann habe ich mich da so mal reingekniet und Christian Morgenstern hat so unglaublich viele Sachen gemacht. Wie gesagt, er ist nach Norwegen, konnte kein Norwegisch. Der hatte aber dann den Vertrag von seinem Berliner Verleger, von Kassierer, und er hat gesagt, geh da mal hin, 3 Jahre hast du. Und dann machst du die. Und Strindberg war so, der wollte mit niemandem arbeiten. Es war auch so ein alter Zottel und hat alle rausgeschmissen und so. Und Morgenstern mochte der. Da kam ein junger Mann und hat gesagt, ich spreche nicht ihre Sprache, aber die lerne ich und aber dann mache ich ihre Texte.
Ich spreche nicht ihre Sprache, aber ich übersetze jetzt ihr Buch.
Und das ist doch geil. Und das fand Strindberg ganz toll und hat gesagt, der Morgenstern macht alle meine Sachen.
Super.
So. Und da mache ich einen schönen Abend mit, ich habe das schon mal im Renaissance-Theater mit ganz vielen Freunden, auch mit Alexandra Kamp und Nadine Schori und so, die haben alle so verschiedene Sachen. Jetzt mache ich mal so einen Abend alleine.
Ja.
Und mach den aber mit meiner Freundin der Hauptstadthafe.
Deine Freundin, die Hauptstadthafe.
Die Hauptstadthafe, also eine Hafenistin. Simonetta. Und da kam ich über die Peer Gynt-Stücke. Also da machen wir dann ein bisschen Morgenstimmung und das mit Hafe natürlich am schönsten.
Ach, wie schön.
Und dann komme ich rein und hole mal ganz weit aus mit Christian Morgenstern. Erstmal lass die Panzerkreuzer bauen. Das hat der vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben und ist dann leider recht früh gestorben und hat das aber irgendwie alles vorausgesehen. Und diese ganzen Galgenlieder, was der dann draußen bei Potsdam mit Studenten und so entwickelt hat und was wir alle kennen. Und der hat viele schöne Weihnachtsgeschichten, ganz schöne Kindersachen geschrieben. Also das kommt alles mit. Ich erzähle immer so ein bisschen und dann das und dann,
gibt's
die Simonetta macht mal die Galgenbraut und so. So. Also das ist ein schöner Kurs. kultureller Abend.
Da kann man doch jetzt schon mal einen kleinen Aufruf machen an unsere Hörer draußen, sich jetzt schon mal mit dem Thema Christian Morgenstern zu befassen, damit man dann am 20.01. im Renaissance-Theater auch gut auf Augenhöhe mit dir
so
mithalten
oder
kann.
Ich erzähle das alles, da muss man sich ja. Aber Morgenstern kennen, ja, also irgendjemand kennt
ja,
immer
irgendein
Morgenstern-Zitat.
Ja,
so,
absolut.
Das ist,
ich bin's die Morgenstern, nicht die Morgenstern-Babsi, ja, ich bin's die Hauptstadt-Babsi.
Ja, du bist die Hauptstadt-Babsi.
Ich bin die Hauptstadt-Babsi und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen außerordentlich launigen Besuch hier. Wirklich. Wir konnten über
Danke.
Neue Zeiten und über alte Zeiten sprechen. Das ist mir nämlich immer am allerliebsten.
Ja, mir auch. Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja,
ich habe mich sehr gefreut.
Wieder. Schön, dass du hier warst.
Ich natürlich heimlich Barbaradio. Mhm. Und jetzt bin ich dabei.
Ja, jetzt bist du part of it. Okay, wollen Sie auch part of it sein? Dann bleiben Sie einfach dran. Bis gleich.
Ciao.
Ciao. Was für ein netter Mann.
Ich muss gestehen, ich hatte den Mann zwischendurch nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt ist er wieder sowas von da. Ist der
ja,
toll.
Ich liebe das, wenn man so vorne auf der Stuhlkante sitzt und wie er auch erzählt hat, dass er einfach nicht aufgibt und wenn es dann da nicht mehr läuft, dann macht er halt was anderes und so. So muss man sein.
Super.
Und ich glaube, dann ist man auch ein glücklicher, ausgeglichener Mensch und genau so kam er mir auch vor. Mhm. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, er ist auch frisch verliebt und ich glaube sogar verheiratet und so.
Oh.
Ganz junger Mann, Italiener.
Okay.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Ich muss jetzt aufpassen, dass
Barbara
ich nicht neidisch
ein bisschen
wirke.
Mehr, ja.
Also, das war Ralf Morgenstern. In der nächsten Woche gibt's eine neue Ausgabe. Dann natürlich mit einem taufrischen, backfrischen Gast. Ich bin selbst gespannt, wer es sein wird. Vielen Dank. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de